Letzte Woche haben wir für Manoa gebetet, dem es nicht so gut ging. Und am Montag erreichte mich die Nachricht, dass seine Werte sich verbessert haben und dass er seine Werte so gut sind. Also das muss weiter überprüft werden. Aber ich glaube, im Moment haben wir viel Grund, dankbar zu sein. Und wir beten, dass das wirklich durchbricht und anhält und dass der kleine Manoa komplett wieder geheilt wird. Also bleibt dran, betet für den Jungen weiter. Und das tun wir miteinander. Wir sind in dieser Zeit, wo wir über die Geschenke nachdenken wollen. Jesus ist in die Welt gekommen. Und da hat man als Christ ja manchmal so das Gefühl, das weiß ich doch, höre ich jedes Jahr wieder. Jesus ist in die Welt gekommen und ich muss auch immer wieder erlöst und freudig Halleluja rufen oder wie auch immer. Aber wir wollen uns einige Aspekte anschauen in diesen Wochen, die damit einhergehen. Letzte Woche haben wir über das Thema Glauben nachgedacht. Und ich habe so dieses Bild gehabt, so als wenn man so manchmal so vor dem Weihnachtsbaum ist und da einfach viele Geschenke unausgepackt liegen bleiben. Und ich habe gedacht, wir als Gemeinde, wir als Christen sollten uns diese Geschenke bewusst machen und die auspacken und darin leben und die gebrauchen, weil ich glaube, das ehrt Gott. Und heute möchte ich mit euch über ein Thema nachdenken, über das Thema Freiheit. Wenn die Ketten gesprengt sind, darum soll es heute gehen. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich an einen Moment gedacht, in meiner Lebensgeschichte, wo ich gedacht habe, das verbinde ich persönlich mit dem Begriff Freiheit. Ich war 11 Jahre alt. Viele von euch können sich vielleicht an diesen Moment erinnern. Ich will euch jetzt einen ganz kurzen Videoclip zeigen. Ich bitte dich mal, Conny, uns das zu zeigen.
Ich denke, wer das gesehen hat, der darf auch als Politiker Gefühle zeigen. Und ich möchte sagen, dies ist eine gute Stunde für viele Menschen, für die wir dankbar sind.
Ich habe dort drüben gesagt, das ist für mich die bewegendste Stunde meiner politischen Arbeit.
1989 auf dem Balkon der Prager Botschaft tausende aus der DDR, haben dort Zuflucht gesucht und haben gehofft. Und dann kommt Genscher, tritt auf den Balkon und sagt, liebe Landsleute, ich bin zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise, und dann hat er nicht mehr weitersprechen können, dann hat man nichts mehr gehört. Tobender Jubel. Freiheit! Wir kommen raus! Das ist so der Moment, wo ich denke, boah, immer wieder, wenn ich das sehe, vor kurzem, als Genscher gestorben ist, habe ich das wieder in Nachrichten gesehen, kriege ich Tränen in die Augen und stelle mir so vor, wie muss es diesen Tausenden von Menschen gegangen sein, die da auf dem Gelände der Deutschen Botschaft am 30. September diese Worte gehört haben. Ein Gänsehautmoment. Und ich stelle mir so die Frage, wie kann es sein, dass wir als Christen manchmal so gebunden sind, so unfrei? Ich habe mir die Frage gestellt, wie kann es sein, dass wir häufig in Bitterkeit und in Unversöhnlichkeit gebunden sind? Dass auch unter Christen Hass und Ungehorsam gegenüber Gottes Wort und Eifersucht ist. Dass da eine weltliche Gesinnung ist und verschiedene Süchte sind, wo Menschen gebunden sind und das gar nicht mehr merken. Und ich habe ein Zitat von Nietzsche euch mitgebracht, das mich immer wieder herausfordert. Nietzsche ist dazu lange tot. Nietzsche hat ja mal gesagt, Gott ist tot. Jetzt ist Nietzsche auch tot. Aber Nietzsche hat mal gesagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Das fordert mich immer wieder heraus. Ich stelle mir die Frage, was sehen denn die Leute in mir? Was sehen denn die Leute in uns? Was sehen die Leute in euch? Wenn wir hinausgehen, in unsere Arbeitsstellen, in unsere Schulklassen und die Freiheit von Christen ist nicht immer für ewig safe, sicher. Paulus hat davon auch schon etwas gewusst und er hat gesagt, ich muss euch noch mal einen Brief schreiben, liebe Galater, weil eure Freiheit in Gefahr ist. Also nur, weil du mal vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren oder vor 20 oder 30 Jahren die Hand gehoben hast, durch ein Wasser geschleift worden bist, das man Taufe nennt, und dann gesagt hast, ich gehöre zu Jesus, bist du noch nicht frei. Das kann sein, dass deine Freiheit Stück für Stück dir genommen worden ist. Und heute wünsche ich mir, dass wir uns heute wieder davon begeistern lassen. Gerade in einer Gesellschaft, die danach strebt, autonom zu sein. Das war ja zum Beispiel ein marxistisches Ideal. Der Mensch ist autonom. Da brauche ich keinen Gott. Und wenn ich muss einen Gott auch leugnen, weil sonst bedeutet das, ich bin abhängig von Gott. Freiheit bedeutet in den Augen dieser Menschen, unabhängig von jedermann zu sein. Finanziell frei, gesundheitlich frei, am besten noch familiär frei. Lass mich alle in Ruhe, ich komme für mich selber klar. Und auch unter uns Christen ist es manchmal so. Wir glauben zwar noch, dass es einen Schöpfer gibt, aber wir glauben auch, dass wir auf eigenen Beinen stehen können, auch als Christen manchmal. Das macht aber keinen Sinn. Wir können sehr wohl von Gott abhängig und gleichzeitig frei sein. Die Abhängigkeit von Gott ist die Quelle unseres Seins. Und damit ist sie auch unsere Freiheit. Indem wir von Gott abhängig sind, sind wir frei. Wir können nicht gleichzeitig von Gott geschaffen und gleichzeitig autonom sein. Gott gibt uns Leben und Freiheit. Das ist wichtig. Martin Luther hat mal behauptet, mit Blick auf den Menschen, dass es sei wie bei einem Reittier. Martin Luther hat gesagt, der Mensch kann entweder von Gott oder von dem Teufel geritten sein. Und der Mensch, der ist dafür geschaffen, so wie ein Fisch für das Wasser geschaffen ist. So ist der Mensch dafür geschaffen, mit Gott in Kontakt zu sein. Im Wasser ist ein Fisch frei. An Land ist ein Fisch nicht frei. Und auch wenn er nochmals 10-mal japst und sagt, ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei, das macht er vielleicht 5 Minuten lang, aber dann ist Ende im Gelände. Und genauso ist der Mensch zuerst für Gott geschaffen. Das ist die wichtigste Existenzfrage für uns Menschen nach der Heiligen Schrift. Du bist geschaffen für die Beziehung zu deinem Schöpfer. Das ist das Wichtigste, was Jesus uns in dieser Welt zu sagen hat. Das Allerwichtigste. Darum bin ich gekommen, uns mit dem Vater zu verbinden. Der Grund für die Existenz der Menschheit ist ganz einfach, Gott wollte uns. Wenn du fragst, warum bist du hier in dieser Welt? Gott wollte dich. Er hat dich lieb und er hat dich geschaffen. Und er möchte mit dir Kontakt. Und er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, damit wir ihm auch antworten können. In bedingungsloser Liebe. Unabhängig von Gott zu leben, ist nur eine scheinbare Freiheit. Sein Leben autonom zu leben, ist nämlich dann genauso selbstzerstörerisch wie ein Baby, das willentlichst im Bauch der Mutter die Nabelschnur durchbeißt, wenn das gehen würde. Stell dir das mal vor. Ein Baby sagt, ich will nichts mehr mit meiner Mutter zu tun haben. Ey Baby, das ist aber gut für dich da unten mit der Nabelschnur und so weiter. Dann, wenn du diese Nabelschnur entfernst, dann bist du nicht frei, sondern bist du bald tot. Und das ist die Existenz des Menschen ohne Gott. Und auch unter Christen hat das Streben nach Unabhängigkeit, obwohl wir zwar mit Gott in Kontakt sind, aber wir versuchen doch noch so unsere eigenen Dinger zu machen, sind wir an vielen Stellen nicht frei. Unsere Freiheit ist eingeschränkt worden. Und darum ist es heute mein Ziel, dir diese Freiheit vor Augen zu führen, dich davon neu zu begeistern, dass Jesus dein Herz wieder neu berührt, dass du diese Erfahrung machen kannst, dass du freigesetzt bist und dass du daraus wieder andere freisetzen kannst. So wie Paulus es ausdrückt, gelobt sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, jetzt geht's los, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können. Es geht also darum, dass wir etwas erfahren, so wie hier den Trost, von dem Paulus spricht, damit wir andere trösten können, dass wir Freiheit erfahren, damit wir andere in die Freiheit begleiten können. Und ich stelle mir das so vor, dass heute hier 100, 200, 250 Leute, so ganz so viel sind heute nicht, aber 200 Leute rausgehen und sagen, wir sind Botschafter der Freiheit. Ich habe diese Freiheit neu begriffen, ich habe sie angenommen für mein Leben und ich wünsche mir am Ende dieser Predigt diesen Aufschrei von der Prager Botschaft, Freiheit! Das finde ich total cool, wenn wir so in diese Stadt hineingehen und uns feiern, was Gott für uns gemacht hat.
Und für uns ist es nicht Genscher, der da uns anschreit, hätte ich fast gesagt. Und das war eine Sternstunde unserer Geschichte. Wir schauen auf denjenigen, wir feiern das Kind, das im Stall geboren worden ist. Wir feiern über den König, der auf einem Esel in Jerusalem reingeritten ist. Wir feiern denjenigen, der am Kreuz für uns gestorben ist. Wir feiern, dass der Tod nicht das letzte Wort hatte und das Grab leer ist. Das ist das, was wir als Christen zu feiern haben. Und mit diesen Menschen verbinden wir uns eins zu eins. Das hat er uns angeboten. Und jetzt schauen wir uns einen Text an, in dem Jesus das nochmal richtig schön auf den Punkt bringt. Johannes Evangelium, Kapitel 8. Jesus sagt zu den Menschen, die nun an ihn glaubten: Wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, sagten sie. Wir sind nie Sklaven von irgendjemandem gewesen. Warum redest du dann von frei machen? Was meinst du damit? Jesus erwiderte: Ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave ist kein Familienmitglied. Ein Sohn dagegen gehört für immer zur Familie. Nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Jesus beginnt hier ganz klassisch. Ganz klassisches Verständnis von Sünde und Freiheit. Sünde ist der Zustand des Menschen außerhalb der Beziehung von Gott. Es ist nicht zuerst einmal ein moralischer Begriff, sondern es ist ein Wesensbegriff. Wenn ich sage, du bist Sünder, musst du nicht gleich sagen, der denkt, ich bin was Besseres. Musst du gar nicht sagen. Es bedeutet einfach, ich glaube an Gott und du vielleicht nicht. Nicht mehr und nicht weniger. Es geht nicht darum zu sagen, der eine Mensch ist Sünder und deswegen schlechterer Mensch. Überhaupt nicht. Ich hab dich lieb, ich finde dich genial, ich freue mich, dass du hier mit mir unterwegs bist. Sünder ist einfach nur ein Wesensbegriff, so wie Christ. Ein Wesensbegriff. Sünde bedeutet, dass der Mensch seine Freiheit verloren hat. Das ist der Zustand, in dem der Mensch natürlich ist, ohne Beziehung zu Gott. Und Jesus spricht dann hier vom Tun. Das Sein hat also Folgen. Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht, sagt Jesus. Das heißt, dein Zustand ohne Gott hat die Folge, dass du Sünde tust. Ganz normal, ganz natürlich. Musst du dich auch nicht deswegen schlecht fühlen. Das ist normal. Und das will Gott uns, glaube ich, auch deutlich machen. Und dieses Tun der Sünde, wenn ich mal dieses stelzige Wort benutzen darf, Jesus hat es hier benutzt, deswegen darf ich das auch. Dieses Tun der Sünde kann zum Beispiel bedeuten, dass ein Pastor eine Predigt hält zur eigenen Ehre. Und das ist auch Sünde. Das kann sein, dass jemand am Lügen ist oder dass jemand die Götzen anbetet oder das kann sein, dass jemand okkulte Dinge betreibt. All das ist die Folge von einem Zustand außerhalb der Beziehung zu Gott. Und die Juden fragen sich dann, aber wir sind doch Abrahams Nachkommen. Wir sind nie Sklaven von irgendjemandem gewesen. Warum redest du dann von Freimachen? Und das müsst ihr euch mal vor Augen führen. Jesus steht hier vor den Juden. Und in ihrer Geschichte haben die aufgepasst. Die erzählen das ihren Kindern jeden Tag. Wir sind Sklaven in Ägypten gewesen. Wir sind in Babylon gewesen. Und jetzt, zu dem Zeitpunkt, an dem Jesus da spricht, sind die Leute in Rom an der Macht. Schon eine krasse Aussage. Was können die Leute also meinen? Wir sind nie Sklaven von irgendjemandem gewesen. Wir sind 3 oder 4 Mal Sklaven von jemandem gewesen. Von den Ägyptern sind wir Sklaven gewesen. Wir sind von den Babyloniern, von den Persern Sklaven gewesen. Und jetzt gerade sind die Leute in Rom an der Macht. Es geht also hier um eine geistliche Freiheit. Sie sagen also, wir sind frei von Tod, Teufel und Sünde und von der Verdammnis, indem wir an Abraham dran sind, sagen sie. Unsere Volksidentität macht unsere Beziehung zu Gott aus. Und Jesus sagt dann, nee, ihr Lieben. Ich mache euch frei. Nicht Abraham, sondern ich mache euch frei. Und er benutzt dann ein Bild, was die Leute sofort verstanden haben. Nämlich das von einem Sklaven. Ein Sklave ist kein Familienmitglied, sagt er. Und das ist ein Gedanke, der aus dem Alten Testament, den er mit hineinträgt in diese Situation, weil das haben die Leute verstanden. Sünde hat keine bleibende Stätte in der Gegenwart Gottes, im Volk Gottes. Sünde muss aus der Gemeinschaft der Gläubigen entfernt werden, aus der Familie entfernt bleiben. Deswegen sagt er, man kann nicht bleiben in der Familie. Ein Sklave war eine Ware und die konnte ausgetauscht werden. Und dann setzt er das Gegenbild von einem Sohn. Der Sohn gehört zur Familie. Auch hier, im Gegensatz zum Sklaven, kann mit Sohn nur der Mensch gemeint sein, der nach dem Alten Testament gerecht ist. Und das ist jemand, der vor Gott bleibt. Der Gerechte wird in der Gegenwart Gottes bleiben. Und die haben gedacht, unsere Identität mit Abraham, darauf kommt es an. Und die Frage steht natürlich dann im Raum, wenn Jesus etwas sagt, ja, wie kann man denn Sohn, wie kann man denn Tochter werden? Und Jesus antwortet dann, indem er sagt, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Hier kann Sohn nicht mehr der sündige Mensch sein. Auch klar. Hier spricht Jesus von sich selbst. Ich bin der Sohn Gottes und ich kann euch frei machen. Das erklärt auch, warum es später in diesem Text, könnt ihr nachher mal zu Hause nachlesen, Kapitel 8, warum es da einen Tumult gibt dann. Die Leute fragen dann, wie kannst du das sagen? Abraham ist tot und du hast Abraham gekannt. Und Jesus sagt, bevor Abraham war, bin ich gewesen. Ich bin schon vor Abraham da gewesen. Und die Leute kriegen das überhaupt nicht auf die Kette. Kann ich mir vorstellen. Und die sagen dann, du bist doch noch nicht mal 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Hä? Erklär mal. Und Jesus sagt mit diesen Worten, ich bin derjenige, der die Macht der Sünde bricht. Ich beende die Gefangenschaft. Paulus drückt es im Kolosserbrief so aus, Jesus hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Und ein Bild, was das Neue Testament, was hier angedeutet wird, und wenn man die Fäden ins gesamte Neue Testament hineinzieht und auch ins Alte Testament, ist das ein Bild von Freiheit, was hier deutlich gemacht wird. Jesus tut das, indem er uns frei macht, indem er selbst stellvertretend für unsere Schuld büßt, uns in seine Nachfolge ruft und uns mit dem Heiligen Geist von innen erneuert. Und das ist so das Bild, was ich euch mal mitgebracht habe, von einem Sklavenmarkt. Das ist das, was da im Hintergrund immer mitzudenken ist. So sah das damals aus, war völlig normal. Hier auf dem Pferdemarkt zum Beispiel geht man hin und sagt, oh, ich brauche mal wieder ein paar Sklaven, mein Garten sieht zu dreckig aus, ich habe da keinen Bock mehr drauf, selber Rasen zu mähen, ich gehe mal hin und kaufe mir einen Sklaven. Ja? Der Starke, der sieht ganz gut aus, so. Ich würde mal sagen, der kann Rasen mähen. Ja? Da geht man hin und das ist für die damals völlig normal gewesen, diese Bilder. Wir denken so, erlöst, und was meint er denn eigentlich, wenn wir von Erlösten sprechen? Und so, hey, komisch. Jesus sagt in Markus 10, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Lösegeld ist das, wenn ich da hingehe zum Sklavenhändler und sage, ich gebe dir jetzt das Geld. Das ist das Lösegeld. Ich löse jemanden raus aus der Bindung an einen Sklavenhalter und er gehört jetzt mir. Das ist das Bild. Und wenn Nietzsche dann sagt, die Christen sollten nach Erlöster aussehen, dann kommt das immer darauf an, an wen man verkauft worden ist. Wenn mein Sklavenhalter vorher ein Arschloch war und ich danach einen super genialen Sklavenhalter habe, dann kann ich mich freuen. Wenn ich aber vorher einen guten Sklavenhalter hatte und danach einen schlechten, dann kann ich betrübt aus der Wäsche gucken. Ja? Und deswegen stelle ich mir die Frage, was hat Nietzsche damals gemeint? Wieso sehen wir Christen nicht erlöst aus? Weil wir nicht verstanden haben offensichtlich, wer unser Herr ist. Und ich wünsche mir, wenn Nietzsche heute leben würde und dir begegnet, dass ein anderer zu einem anderen Urteil kommt. In Galater 3 sagt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Das Wort, was da im Hintergrund steht, ist ex agorazo, aus dem Sklavenmarkt herausgekauft. Das hat Christus für uns getan. Und das hat für uns Konsequenzen. Wir haben nämlich einen neuen Herrn. Wir sind nicht einfach vogelfrei, sondern dass einer gesagt hat, ich habe bezahlt, und zwar nicht mit Silber und Gold, sondern mit dem kostbaren Blut des Sohnes Gottes. Das ist die frohe Botschaft. Und es gibt nichts Kostbares auf dieser Welt als das Blut Jesu. Nichts. Und Jesus ist bereit gewesen, sein Blut zu bezahlen für dich. Es gibt nichts, mit dem du wieder, wo Jesus sagen würde, ja, da kommt jemand mit etwas noch Kostbarem. Jesus sagt, mit meinem Blut habe ich dafür bezahlt. Es gibt nichts, was Kostbares als mein Blut. Wenn du zu mir gehörst, dann ich werde dich nicht wieder hergeben. Das ist die frohe Botschaft. In dem Schutzraum von Jesus zu sein. Wenn Jesus der Herr ist, ist er als Sklavenhalter auch für mich zuständig. Dann macht es Sinn, dass er sagt, mach dir keine Sorgen, was du morgen essen sollst. Dann macht es Sinn, dass er sagt, mach dir keine Sorgen, was du anziehen sollst und was du morgen tun sollst. Jesus ist der Herr. Jesus ist der neue Herr über unserem Leben. Und das bedeutet, dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen. Das bedeutet, dass wir seine Kinder sind. Das bedeutet, dass das Gesetz nicht mehr über unserem Leben herrschen kann. Das bedeutet auch, dass Satan keine Macht mehr hat über unser Leben. Und wisst ihr was? Ich finde dieses Symbol so genial, wenn wir dann im Gebet unsere Hände falten. Das ist ein Symbol gewesen der Hingabe. Die Hände wurden zusammengelegt damals, wenn man einen Lehenseid abgegeben hat, wurden die Hände zusammengelegt als Zeichen der Treue und Abhängigkeit. Die gefalteten Hände kapitulieren und sagen, ich nehme keine Waffe mehr in die Hand gegen dich, du bist mein Herr. Deswegen finde ich das so genial. Christus macht uns frei und Christus hat uns frei gemacht. Das ist der Schlachtruf von uns Christen gegenüber den lebensfeindlichen Mächten in dieser Welt. Christus hat uns befreit. Das ist der Schlachtruf für uns Christen gegen die lebensfeindlichen Mächte dieser Welt. Gegen die Angst, gegen die Vernichtung, gegen die Sorgen und gegen die bösen Mächte. Und ich will uns jetzt auf drei Dinge, möchte ich kurz mit uns anschauen. Das erste bedeutet, wir sind frei vom Gesetz. Das ist das Gesetz des Mose. Das ist das Gesetz, vielleicht auch dein eigenes Gesetz. Es gibt ja das mosaische Gesetz und es gibt das natürliche Gesetz, dein eigenes, wo du sagst, hier habe ich mein inneres Gewissen. Und egal, ob du gegen das mosaische Gesetz verstößt oder ob du gegen dein Gewissen verstößt, du hast versagt und es kommt ein schlechtes Gewissen und du denkst, ich habe das nicht gut hingekriegt und versuchst vielleicht, dich selbst zu erlösen. Und Jesus sagt, vergiss all das, das Gesetz betrifft dich nicht mehr, du bist frei davon. Paulus sagt im Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Paulus schreibt diesen Brief an die Galater und flippt geradezu aus, wenn ihr mal die ganzen verschiedenen Briefe vergleicht. In diesem Brief wird Paulus ziemlich dramatisch. Da verzichtet er auf irgendwelche Freundlichkeitsfloskeln. Er flippt total aus, weil er sagt, hier geht es um wirklich alles. Da waren Juden gekommen und hatten gesagt, ihr müsst euch jetzt wieder beschneiden lassen. Das Gesetz Mose gilt trotzdem. Und Paulus sagt, so bitte nicht. Er benutzt dieses drastische Bild von einem Joch. Und sagt, wenn man in Kapitel 4 geschaut hat, da heißt es, als wir unmündig waren, waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt, sagt Paulus. Es gibt in dieser Welt Mächte, die Menschen knechten. Und man ist wie so ein blöder Ochse, der dann so ein Geschirr im Nacken hat und schleppt so ein Scheißding hinter sich her. Und man kommt da auch nicht raus. Und Paulus sagt, die Mächte dieser Welt, egal ob das die Mächte des Gesetzes sind, ob das die Mächte sind der Finanzen, Gott Mammon oder was weiß ich für Gebundenheiten, du bist gebunden von den Mächten dieser Welt. Das ist das Bild, was Paulus benutzt. Und er sagt, nicht wieder dahin. Geht da nicht wieder hin. Das ist unsere Aufgabe, festzustehen jetzt. Christus hat uns befreit, aber wir sollten auch nicht wieder freiwillig zurückgehen unter das Joch des Gesetzes. Das bedeutet es, frei zu sein. Wir leben jetzt unter einem neuen Joch, nämlich das Gesetz Christi. Das ist nicht ein schweres Joch, sondern Jesus sagt, ich gebe euch ein sanftes, ein leichtes, wo du aufrecht gehen kannst, wo du sagen kannst, ich bin geliebt. Und das neue Gebot, was Jesus uns sagt, Johannes 13, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Das ist das Gebot. Hab einfach deinen Nächsten lieb. Hab dich selbst lieb, hab Gott lieb. Augustinus hat gesagt, Liebe, und dann tu, was du willst. Das ist mein Leitvers. Könnt ihr bei Facebook nachgucken. Steht Zitat, was ich gerne mag. Liebe und dann tu, was du willst. Das ist das neue Gesetz. Also wir sind frei von dem mosaischen Gesetz. Wir kommen zum zweiten Punkt. Wir sind frei von der Sünde. Sünde, diese Wesensart, die mich manchmal gebunden hält. Paulus sagt im Römerbrief, sollen wir in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne, sagt er. Wir sind doch der Sünde gestorben, wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Ja, wir sind mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Wenn du Christ bist, bist du aufgefordert, dich taufen zu lassen. Wenn das noch nicht passiert ist, dann bitte hast du in einigen Wochen die Chance. Am 11. Dezember taufen wir. Gestern war ein Taufkurs, hast du verpasst, kein Problem. Wir finden noch einen extra Termin für dich, wenn du dabei sein willst. Da drückst du aus, dass dieses alte, sündige Wesen tot ist. So sind wir freigemacht. Nicht indem Gott sagt, so nach dem Motto, ich versuche dein sündiges Wesen einigermaßen aufzupolieren. Sondern Gott sagt, das alte Wesen ist tot, gestorben. Und ein neues ist auferstanden. Und er sagt dann weiter im Römerbrief, haltet euch für Menschen, die der Sünde für gestorben sind und für Gott lebend in Jesus Christus. Das ist deine Aufgabe. Du hältst dich für gestorben in Christus. Das heißt, du nimmst diese Tatsache im Glauben an und sagst, Jesus ist gestorben, ich halte mich für Gott, für gestorben in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in euren sterblichen Leibern und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Paulus sagt hier, die Begierden, die Sünde, die wird kommen. Aber leistet dem keinen Gehorsam. Die Sorge wird kommen, aber leistet ihm keinen Gehorsam. Die Angst wird kommen, aber leistet ihm keinen Gehorsam. Auch gebt nicht die Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sagt er dann, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind und eure Glieder Gott als Waffe der Gerechtigkeit. Das ist doch mal ein ganz krasses Bild, vielleicht für die Männer cooler als für die Frauen, aber Waffe der Gerechtigkeit zu sein, ja? Zu sagen, unsere Körper, das, was wir hier in diese Welt hineintragen, sollen Waffen der Gerechtigkeit sein, nicht der Ungerechtigkeit. Wir gehen hin und verkündigen die frohe Botschaft von Jesus in den Beziehungen, in denen wir stehen. Wir sagen nicht, ach, ist schon gut, schwamm drüber, sondern wo wir sehen, wo Ungerechtigkeit passiert, da stehen wir auf und sagen, nein, so nicht. Und wenn hier Menschen in unserem Land versuchen, unsere Gesellschaft zu zerspalten in rechts und links und sagen wir, nein, so nicht. Wir stehen auf für Gerechtigkeit und sagen, so soll es nicht sein. Ich habe es schon vielleicht mal erzählt. Ich habe vor kurzem einen Mann kennengelernt, der bei International Justice Ministries arbeitet. Eine christliche Organisation, die Menschen aus Sklavenhandel befreit. Im Fernen Osten und in Afrika. Das sind Christen, die sagen, das werde ich mir nicht mehr mit angucken. Wir bezahlen die Rechtsanwälte. Wir bezahlen die Häuser, wo die Frauen, die in Sklaverei gehalten werden, freikommen können. Das sind Christen, die sagen, wir stehen auf gegen diese Ungerechtigkeit. Und ich wünsche mir und ich wünsche uns, dass in unserer Gemeinde an vielen Stellen Leute aufstehen und sagen, das gucke ich mir nicht mehr mit an. Das ist ungerecht. Und wir nehmen unseren Körper als Waffe der Gerechtigkeit und sagen, so nicht mehr. Und hier ist mein Geld und hier ist meine Zeit und hier ist meine Kraft, damit diese Ungerechtigkeit aufhört. Das wünsche ich mir von uns. Und der nächste Punkt, die Freiheit von den Mächten der Finsternis. Das ist ja die Frage überhaupt im Raum, ob Christen überhaupt von Mächten der Finsternis angegriffen werden können. Eine theologische Arbeitsgruppe der Lausanner Bewegung hat sich eine Woche lang mit dieser Thematik beschäftigt und sind zu keinem Ergebnis gekommen, ob denn ein Christ von Dämonen und von Mächten der Finsternis angegriffen werden kann. Ich will eine Antwort versuchen, die mir einigermaßen plausibel erklingt, aber auch unter dem Urteil mich selbst begeben, auch meine Erkenntnis ist Stückwerk, aber dennoch. Ich glaube, dass die Bibel unterschiedliche Stufen von Abhängigkeiten von finsteren Mächten deutlich macht. Wenn wir uns den Apostel Paulus anschauen, dann sagt er, es gab einen Engel der Finsternis, der hat mich geknechtet. Im zweiten Korintherbrief sagt Paulus, damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Ein hartes Wort, was wir uns als Christen mal auf der Zunge zergehen lassen müssen. Hier ist Paulus und nicht Gott schickt ihn, nicht Gott quält ihn, sondern Gott lässt es zu, dass ein Engel der Finsternis, ein Engel Satans ihn plagt. Was auch immer das ist, da will ich mich gar nicht drauf einlassen. Und ich möchte uns davor warnen, zu sagen, Gott, anhand dieser Stelle, ich möchte auch in Schwachheit leben. Ich habe das gehört von einem Christen, der gebetet hat, Gott, ich möchte genauso wie Paulus in Schwachheit leben. Furchtbar krank geworden ist, bis einem Seelsorger ihn deutlich gemacht hat, das war für Paulus. Ja? Also bete nicht, dass der Satan in dein Leben kommt, um dich zu quälen. Das ist dumm. Ja? Paulus hatte hohe Offenbarung, hohe Erkenntnis Gottes und Gott hat es zugelassen. Und er ist stark gewesen trotz dieser Sache. Ja? Aber ich möchte an der Stelle davor warnen, es Paulus darum zu beten, dass Gott einem auch so einen Engel schickt. Auf der anderen Seite gibt es Leute wie zum Beispiel den Besessenen von Garadena, den besessenen Garadena, der bis zur Hutkrempe voll mit Dämonen war, dass der nicht mehr in der Lage war, selbst Kontrolle über seinen Körper zu haben und Legionen von Dämonen in seinem Wesen gelebt haben. Also da sprechen wir von einer totalen Besessenheit. Ich glaube, dass wir das vor Augen haben müssen, dass es da Unterschiede geben kann. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dass Paulus sagt, dass Christen in einer Auseinandersetzung mit den Mächten der Finsternis stehen, dann sollten wir das meines Erachtens ernst nehmen. Er sagt im Epheserbrief, seid stark, zuletzt, sagt er, zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also Paulus macht hier ganz deutlich, es gibt eine sichtbare Welt, das ist sein Weltbild. Also wenn du ein materialistisches Weltbild hast und sagst, unsichtbare Mächte gibt es nicht, dann lass dich einfach mal darauf an, dass es Leute gibt, die die Welt auch anders sehen. Als Christen ist die Bibel unser Maßstab und die spricht davon, dass es eine sichtbare Welt gibt und es gibt auch eine unsichtbare Welt. Und wir kämpfen nicht gegen Menschen als Christen. Paulus sagt, wir kämpfen nicht in der sichtbaren Welt mit dem Schwert gegen Menschen oder in der heutigen Zeit mit Maschinengewehr oder auch immer. Das ist nicht unser Job. Als Christen kämpfen wir gegen die Mächte der Finsternis in der unsichtbaren Welt, gegen die bösen Mächte. Und wie wirken sie denn? Sie wirken im Fleisch. Das heißt also, unsere Waffe ist Gebet. Unsere Waffe ist aufzustehen und sagen, im Gebet, Gott, wir beten, dass das und das passiert oder nicht passiert. Wir beten Gott, dass du deinen Arm bewegst und dass du hier den Mächten der Finsternis Einhalt gebietest. Im ersten Petrusbrief sagt Petrus, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Das heißt also, nicht der Herr Jesus steht fest im Glauben für dich. Petrus sagt, du steh fest im Glauben. Also irgendwas verstehe ich manchmal nicht, warum die Theologen nicht so ein bisschen schneller auf ein Ergebnis gekommen sind. Und das ist ja bei vielen Christen so, die kämpfen häufig gegen sündige Gedanken, wie sinnliche Begierden, wie gegen Neid, gegen Habgier, gegen Hass und Gleichgültigkeit. Und die Folge ist, man fühlt sich von Gott distanziert. Man macht nicht mehr so, man denkt so, oh Gott, irgendwie, ja, vielleicht doch nicht mehr beten und vielleicht hat Gott mich auch doch nicht so doll lieb und man ist frustriert. Und die meisten Christen haben keine Ahnung davon, dass sie mitten in einem geistlichen Konflikt stehen. Sie würden nie sagen, dass sie Stimmen hören, aber sie würden sofort zugeben, dass sie Probleme mit ihren Gedanken haben. Und das ist mir wichtig. Paulus sagt dann später im Epheserbrief, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr die auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Und als ich heute Morgen diese Predigt nochmal durch den Kopf gegangen habe und gebetet darüber, habe ich meine Frau angerufen und gesagt, bitte bring mir nochmal so ein Schild von Luca mit. Das ist ein Schild von meinem Sohn, der hat eine Ritterrüstung. Und dann ist es so ein Schild, das ist ein bisschen klein für mich, aber das ist das Bild, was Paulus hier benutzt. Dieses Schild zu benutzen, weil da feurige Pfeile kommen werden. Das ist gar keine Frage. Bist du Christ? Dann kommen feurige Pfeile. Wenn du Soldat bist und auch in einer Schlacht bist, musst du dich nicht wundern, wenn da Maschinengewehrkugeln um dich herum fliegen. Da läuft keiner so aufrecht übers Schlachtfeld und sagt, hurra, hier bin ich, mit am besten einen roten Helm auf. Hier, du liegst irgendwo drin und denkst dir so, habe ich meinen Stahlhelm auf? Habe ich meine schusssichere Weste an? Und damals, vor 2000 Jahren, haben die Soldaten gesagt, habe ich mein Schild dabei? Ist es fest? Ich gehe in eine Schlacht. Ich weiß, dass es hier nicht einfach wird. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Liebe Christen, hallo, wach werden. Du stehst ganz normal im Kampf. Wenn du doofe Gedanken kriegst, entspann dich. Pfeil hoch gegen den Glauben. Da kam ein Pfeil, der deinen Glauben angreift. Nicht mit dem Teufel rumdiskutieren. Warum hast du geschossen? Der lacht sich kaputt. Ist doch klar, dass er schießt. Er will dich kaputt machen. Und das macht er nicht sofort von jetzt auf gleich. Der Satan ist ziemlich gerissen. Indem er nämlich versucht, diesen kleinen Gedanken in deinen Geist hineinzulegen. Weißt du was, du hast wieder eine Woche lang nicht gebetet. Jetzt hat Gott dich nicht mehr lieb. Oder jetzt bist du ganz fern vom Herrn. Oder whatever. Und du fühlst dich beschissen. Und es ist eine glatte Lüge. Gott hat dich noch genauso lieb wie vor einer Woche. Gott hat dich noch genauso lieb wie vor einer Woche. Sein Heiliger Geist ist noch genauso da wie vor einer Woche. Darauf kommt es an. Schild hoch. Okay, wieder ein Fall gewesen. Schild hoch. Wir diskutieren nicht mit dir. Wir wissen, dass wir in die Macht, dass wir auf das Feld des Feindes gehen. In dieser Stadt sind wir berufen, diese Stadt zu erreichen für Jesus. Das wird kein Spaß werden. Da werden Pfeile kommen und wir werden sagen, okay, wir gehen wieder einen Schritt weiter und wir gehen wieder einen Schritt weiter und wir gehen hin zu den Leuten, die es brauchen, die keine Hoffnung mehr haben, die keinen Glauben mehr haben, die keine Liebe mehr haben, und da werden Pfeile kommen. Und da stehen wir zusammen, Schild an Schild. Das ist nämlich das Bild, was Paulus benutzt. Eine römische Armee, das ist das Bild, was Paulus hatte. Paulus sagt mich nichts von einem Rückenpanzer. Hatte ein römischer Soldat nicht. Warum nicht? Weil er Mann wie Mann sind die so losgegangen. Die haben Formationen gemacht und das ist kein Fall durchgekommen. Darum waren die Römer so erfolgreich. Und darum haben die in der Varusschlacht versagt. Hier ganz in der Nähe, in Osnabrück, ist das römische Heer vernichtet worden durch die Germanen, weil die nicht in Formation kämpfen konnten. Die sind durch einen Wald gelaufen und da konnten die ihre Formationen nicht mehr fahren. Das war das Problem. Wenn sie auf einem offenen Feld gegen hätten sie die Germanen alle platt gemacht. Kleiner Geschichtsunterricht. Aber lass uns das Bild vor Augen behalten. Wir stehen in einem ganz realen Kampf mit einem ganz realen Feind, der unsere Gedanken, unser Leben kaputt machen will. Und wir dürfen diesen Schild des Glaubens nehmen und dagegen kämpfen. Die Christen müssten mehr Erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Wäre es nicht cool, wenn die Menschen in deiner Umgebung anfangen würden, an Jesus zu glauben, weil sie sehen, wie frei du bist, wie erlöst du bist? Wäre es nicht cool? Ich schließe mit einer Szene aus einem Film, den ich total liebe, Braveheart. Jetzt ist nochmal was für Männer. Da stehen die Schotten an einer Seite und auf der anderen Seite kommen die Engländer. Und dann rufen die Schotten, wir sind nicht gekommen, um für die unseren Kopf zu riskieren. Wir gehen nach Heim, die Engländer sind zu viele. Und dann kommt William Wallace auf seinem Pferd angeritten. Wie heißt er nochmal? Mel Gibson. Ja? Und dann ruft er, ihr Söhne von Schottland, ich bin William Wallace. Und ich sehe hier eine Armee von Männern, meine Landsleute, die sich der feigen Tyrannei widersetzen. Ihr kommt als freie Männer zu kämpfen und freie Männer seid ihr alle. Was würdet ihr ohne Freiheit tun? Wollt ihr kämpfen? Und dann sagen viele von diesen Bauern so, nein, wir laufen davon und wir überleben. Wir haben Angst. Und dann sagt er, kämpft und ihr sterbt vielleicht. Flieht und ihr lebt, wenigstens eine Weile. Und wenn ihr dann in einigen Jahren sterbend auf euren Betten liegt, werdet ihr dann nicht bereit, jede Stunde einzutauschen, von heute bis zu jenem Tag, um einmal, ein einziges Mal nur hier stehen zu dürfen, um unseren Feinden zuzurufen und gegen sie zu kämpfen. Ja, sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals nehmen sie unsere Freiheit. Und die wussten nicht, wie der Kampf ausgeht. Wir wissen, wie der Kampf ausgeht. Wäre es nicht cooler, jetzt zu sagen, wir gehen in diesen Kampf hinein, zu dem Jesus uns gerufen hat, nicht um uns hier in der Wärme zu freuen, sondern hinzugehen zu den Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, zusammen zu beten. Gestern Nachmittag zum Beispiel mit 4 Schwestern habe ich vom Bahnhof gestanden und für 2 Drogenabhängige gebetet. Hammer! Da habe ich die Gegenwart Gottes erlebt. Wir haben gebetet, dass dieser Junge frei wird von Heroin. Alter, ich wünsche mir, dass ihr losgeht in die Universität, dass ihr losgeht an eure Arbeitsstellen, in eure Familien, in eure Nachbarschaften hinein, dass ihr eure Komfortzone verlasst und sagt, hier bin ich mit Christus und ich bin hier, um Glaube, Hoffnung und Liebe in diese Welt hineinzutragen. Amen.